Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit. Erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich kam am 31. August 1870 zur Welt. In Chiaravalle, einem kleinen Ort in Italien. Meine Eltern hätten nie gedacht, dass ihre Tochter einmal das Denken über Kinder verändern würde. Damals glaubte man, Mädchen sollten lernen zu nähen, zu beten und zu gehorchen. Ich aber wollte verstehen. Nicht Regeln, sondern Gründe. Nicht Befehle, sondern Zusammenhänge. Mein Vater war Beamter im Staatsdienst, streng und pflichtbewusst. Meine Mutter, Renilde, war warmherzig, klug und mutig. Sie glaubte an Bildung und las mit mir Bücher, die für Mädchen eigentlich nicht geeignet waren. Ich erinnere mich, wie ich mit 9 Jahren die Geometrie liebte, mit 11 das erste Mal ein Mikroskop sah, mit 15 lieber rechnete als stickte. Schon früh stieß ich an Grenzen. Als ich sagte, ich wolle Ingenieurin werden, lachten sie. Als ich später sagte, ich wolle Medizin studieren, schwiegen sie. Denn das war in Italien damals unvorstellbar. Eine Frau im Hörsaal der Anatomie, in einem Raum voller Männer, die über Körper sprachen, die Frauen nicht betreten durften. Aber ich wollte nicht angepasst leben. Ich wollte verstehen, wie das Leben funktioniert. Das Menschliche, nicht das Vorgeschriebene. Und so kämpfte ich Schritt für Schritt. Ich besuchte technische Schulen, wurde die einzige Frau zwischen hunderten Männern. Ich bestand Prüfungen, die man mir gar nicht zugestehen wollte. Und ich lernte, dass man Autorität nicht erbittet. Man nimmt sie sich. Ich erinnere mich an die langen Abende, an denen ich allein an meinem Schreibtisch saß. Mein Vater war oft dagegen. Meine Mutter stand still hinter mir. Sie brachte mir Tee, während ich lernte. Und manchmal flüsterte sie nur, »Mach weiter, Maria.« Ich lernte, weil ich frei sein wollte. Frei von Erwartungen, frei von Grenzen, frei, um das Leben zu verstehen, das in jedem Menschen steckt. Ich begann zu begreifen, dass Bildung kein System ist, sondern ein Weg. Und dass Kinder mehr wissen, als Erwachsene ihnen zutrauen. Damals wusste ich noch nicht, dass ich das eines Tages die Entdeckung des Kindes nennen würde, was ich hier im Keim schon spürte. Ich wusste nur, ich wollte forschen nicht über Bücher, über Menschen. Und so begann mein Weg, nicht als Lehrerin, nicht als Mutter, sondern als Lernende vom Leben selbst. Ich war ein Kind einer Zeit, die Frauen klein hielt. In den Schulen saßen wir in Reihen, still, gehorsam mit Blick auf die Tafel. Lernen hieß, wiederholen. Verstehen war nicht gefragt. Aber ich beobachtete, ich merkte, dass manche Kinder langsamer waren. Nicht dümmer, nur anders. Ich sah, dass Strafen nichts brachten und das Lob nur dann wirkte, wenn es ehrlich war. Vielleicht war es da, in diesen frühen Jahren, als ich begann, die Welt mit anderen Augen zu sehen. In Rom besuchte ich als junge Frau das Regia Scuola Tecnica Michelangelo Buonarroti, eine technische Schule, in der ich die einzige Schülerin unter lauter Jungen war. Ich studierte Mathematik, Physik, Naturwissenschaften. Sie hielten mich für seltsam. Ich lächelte und lernte weiter. Ich wusste, dass mein Weg nicht akzeptiert war. In Italien der 1880er Jahre galt das weibliche Ideal als häuslich, fromm, bescheiden. Doch ich wollte nicht bescheiden sein, ich wollte wirksam sein. Und so bewarb ich mich an der Universität Rom an der medizinischen Fakultät. Der Dekan lehnte ab. Frauen, so sagt er, seien zu zart für Anatomie und Obduktion. Ich schrieb zurück, sachlich, höflich, bestimmt. Ich argumentierte mit Leistung, nicht mit Emotion, und schließlich ließ man mich zu, als erste Frau Italiens, die Medizin studieren durfte. Ich war 22 Jahre alt. Die Männer im Hörsaal spotteten, tuschelten, drehten sich weg. Ich durfte nicht gemeinsam mit ihnen an den Leichen sezierter Körper arbeiten, sondern musste nachts, allein, in kalten Räumen üben. Ich erinnere mich an das Geräusch meiner Schritte auf dem Steinboden, an den Geruch von Chemikalien, an die Einsamkeit und an den Willen, der mich nicht verließ. Es war kein Triumphzug. Es war ein täglicher Kampf. Gegen Blicke, gegen Gerede, gegen Gesetze, die für mich nie gedacht waren. Aber ich bestand. Ich schloss mein Studium mit Auszeichnung ab. Und als man mir das Diplom überreichte, stand ich aufrecht, ruhig und wusste, dass ich eine Tür geöffnet hatte, durch die viele nach mir gehen würden. Doch der wahre Anfang kam erst danach. Denn in der Medizin lernte ich den Körper kennen. Aber ich wollte die Seele verstehen. Ich interessierte mich für Kinder, für ihr Verhalten, ihre Lernprozesse. Ich sah, dass die Medizin Kinder heilte, aber nicht bildete. Und da begann ich zu ahnen, dass meine eigentliche Arbeit nicht im Krankenhaus liegen würde, sondern im Klassenzimmer, in den Köpfen und Herzen der Kleinsten. Ich hatte das Werkzeug. Jetzt suchte ich den Sinn. Als ich im Jahr 1894 mein Medizinstudium abschloss, war ich die erste Frau Italiens mit einem Doktortitel in Medizin. Man applaudierte höflich, doch hinter den Kulissen zweifelten viele, ob eine Frau im weißen Kittel mehr sein konnte als eine Kuriosität. Ich arbeitete zunächst an der psychiatrischen Klinik der Universität Rom. Dort sah ich Kinder, viele von ihnen eingesperrt, isoliert, abgeschrieben. Man nannte sie schwachsinnig oder unfähig. Aber ich sah etwas anderes. Ich sah Hände, die tasten wollten, Augen, die suchten, Stimmen, die verstummt waren, weil niemand sie hören wollte. Ich beobachtete, wie die Kinder mit Brot spielten. Sie zerkrümelten es, formten es, als wollten sie etwas schaffen. Und ich verstand. Sie wollten lernen. Sie brauchten nur das Werkzeug dazu. Ich begann, die Methoden anderer Forscher zu studieren, etwa von Jean Itard und Édouard Séguin, die in Frankreich mit geistig behinderten Kindern gearbeitet hatten. Ich kombinierte ihre Ansätze mit meinen eigenen Beobachtungen. Ich entwickelte Materialien zum Anfassen mit Formen, Gewichten, Strukturen, Dinge, die Kinder mit den Sinnen begreifen konnten. Ich nannte es sensorische Erziehung, denn ich glaubte, das Gehirn lernt durch die Hand. Und jedes Kind, egal wie schwach, trägt den Drang, in sich zu wachsen. Meine Arbeit erregte Aufmerksamkeit. Ich wurde zu Vorträgen eingeladen, in wissenschaftliche Gesellschaften aufgenommen, als einzige Frau in Räumen voller Männer, die mir mit gemischtem Lächeln zuhörten. Ich sprach ruhig, sachlich mit Zahlen und Beobachtungen. Aber ich wusste, was sie dachten. Eine Frau, die über Wissenschaft spricht. Was für ein Schauspiel. Ich wurde nicht wütend, ich wurde besser. Mit jedem Experiment, mit jedem Kind, das plötzlich Buchstaben lesen oder Muster erkennen konnte, wurde meine Überzeugung stärker. Kinder sind keine leeren Gefäße. Sie sind Flammen, die man nur entzünden muss. Ich arbeitete Tag und Nacht. Manchmal schlief ich im Labor, um die Ergebnisse der Kinder zu notieren. Ich sah, dass Bildung kein Privileg der Begabten war, sondern ein Menschenrecht. Ich hätte Karriere in der Medizin machen können. Aber ich wusste, mein Platz war woanders. Nicht bei den Kranken, sondern bei den Wachsenden. Nicht im Operationssaal, sondern im Klassenraum. Im Jahr 1898 nahm ich an einem pädagogischen Kongress in Turin teil. Ich sprach dort über die Bildung geistig behinderter Kinder und bekam Standing Ovations. Zum ersten Mal fühlte ich, jetzt beginnt etwas Neues. Ich hatte das Wissen der Medizin, den Mut der Pionierin und die Sehnsucht einer Lehrerin. Und so begann der Weg, der mich zur Entdeckung des Kindes führen sollte. Ich erinnere mich an den Geruch von Kreide, an den Staub der alten Schulzimmer, an die stumpfen Gesichter der Kinder, die längst aufgehört hatten zu träumen. Es war um das Jahr 1898, als ich begann, mich nicht mehr mit Krankheiten, sondern mit Möglichkeiten zu beschäftigen. Ich leitete Kurse für Lehrerinnen, arbeitete mit Waisenhäusern und Schulen für benachteiligte Kinder. Ich beobachtete, wie sie lernten, oder besser gesagt, wie sie lernen wollten, wenn man sie nur ließ. Sie brauchten keine Strafen, keine Befehle, keine Glocken. Sie brauchten Freiheit und Verantwortung. Ich begann, die Umgebung zu verändern. Kleine Möbel, die Kinder selbst bewegen konnten, Tische in ihrer Höhe, Regale, die sie erreichten, Materialien, die sie selbst wählten. Ich entfernte die Lehrerpulte und stellte stattdessen das Kind in die Mitte. Viele hielten das für naiv. Doch dann geschah etwas, das alles veränderte. 1907 eröffnete ich in einem armen Viertel von Rom mein erstes Casa dei Bambini, das Kinderhaus. Es war ein Experiment. Geboren aus Notman hatte mich gebeten, eine Art Vorschule zu organisieren, um die Kinder der Arbeiterfamilien von der Straße zu holen. Aber ich sah darin mehr. Ein Labor des Lebens. Ich richtete den Raum ein wie eine kleine Welt. Ordnung, Sauberkeit, Schönheit. Das waren keine Dekorationen, sondern Voraussetzungen. Kinder spüren, ob man sie ernst nimmt, und sie verhalten sich entsprechend. Schon nach wenigen Wochen begannen die Kinder, sich selbst zu verändern. Sie arbeiteten konzentriert, still, fast ehrfürchtig. Sie lernten, Buchstaben aus Sand zu fühlen, Zahlen zu legen, Dinge zu ordnen. Keiner zwang sie, sie wollten. Ich sah zum ersten Mal, wie Lernen ohne Zwang, ohne Noten, ohne Drohung möglich war. Und ich verstand. Das Kind ist kein Gefäß, das man füllt. Es ist eine Quelle, die man freilegt. Ich nannte das die Entdeckung des Kindes. Nicht, weil ich es erfunden hätte, sondern weil ich endlich hinsehen durfte. Als ich darüber sprach, hörten mir die Menschen zu. Manche waren bewegt, andere skeptisch. Aber die Ergebnisse sprachen für sich. Kinder, die man als unruhig oder unfähig bezeichnet hatte, lernten lesen, rechnen, schreiben. Aus eigenem Antrieb. Ich hatte keine Methode geplant. Ich hatte eine Beobachtung gemacht. Und daraus wurde eine Bewegung. Bald sprach man in Rom, in Turin, in Paris von diesem Kinderhaus. Und ich wusste, das war erst der Anfang. Rom im Jahr 1907. Das erste Casa dei Bambini war mehr als nur eine Schule. Es war ein Aufbruch. Ich erinnere mich an die leuchtenden Augen der Kinder, die zum ersten Mal selbst entscheiden durften, womit sie sich beschäftigen wollten. Kein Lehrer, der brüllte, keine Strafen, keine Belohnungen. Nur Konzentration, Ruhe und diese wunderbare, fast heilige Stille, wenn viele kleine Hände lernen, weil sie wollen. Ich nannte es Arbeit der Kinder. Und plötzlich war Bildung kein Zwang mehr, sondern Freude. Bald kamen Besucher aus aller Welt, um das zu sehen. Politiker, Lehrer, Journalisten, sie alle staunten. Kinder, die Ordnung liebten. Kinder, die selbst aufräumten, Blumen gossen, leise sprachen. Manche glaubten, ich hätte sie dressiert. Aber das Gegenteil war wahr. Ich hatte sie befreit. Ich schrieb mein erstes Buch, Il Metodo della Pedagogia Scientifica. Die Methode der wissenschaftlichen Pädagogik. Darin erklärte ich, dass Erziehung kein Zufall, sondern Beobachtung ist. Der Lehrer ist nicht Herrscher, sondern Forscher. Das Kind ist nicht Objekt, sondern Subjekt. Eine radikale Idee, die Schulen auf der ganzen Welt erschüttern sollte. In kurzer Zeit entstanden Kinderhäuser in ganz Italien, in Mailand, Florenz, Neapel. Bald auch in England, Spanien, Amerika. Ich reiste, hielt Vorträge, erklärte, demonstrierte und überall geschah das Gleiche. Kinder begannen zu blühen, sobald man ihnen Raum gab. Ich erinnere mich an einen Jungen in Rom, still, ängstlich, immer allein. Eines Tages begann er, mit kleinen Holzbuchstaben Worte zu legen. Zuerst Mama, dann Sole, dann Vita. Und als er das Wort Amore legte, Liebe, lächelte er. Das war kein Unterricht. Das war Menschwerdung. Viele Kollegen verstanden das nicht. Sie wollten Pläne, Noten, Regeln. Ich wollte Freiheit, Struktur und Vertrauen. Sie sahen Disziplin als Ziel. Ich sah sie als Ergebnis. Es gab Widerstand. Vor allem von der Kirche, die ihre Autorität über die Schulen bedroht sah. Und auch viele Männer konnten nicht akzeptieren, dass eine Frau, eine Ärztin, ein neues System erfand. Aber ich ließ nicht locker. Ich wusste. Wenn Kinder so lernen können, verändert sich die Welt. Im Jahr 1911 reiste ich nach London. Dort eröffnete man die erste englische Montessori-Schule. Zeitungen berichteten, Universitäten luden mich ein und ich begann zu begreifen, dass meine Idee längst größer war als ich selbst. Ich hatte den Schlüssel gefunden, den Schlüssel zum inneren Wachstum. Nicht nur der Kinder, sondern der Menschheit. Ich sah, wie meine Gedanken um die Welt reisten, schneller, als ich es je gekonnt hätte. Zwischen 1913 und 1925 verließ ich Italien oft, für Monate, manchmal Jahre. Ich sprach in London, Paris, San Francisco, Amsterdam und überall hörten mir Menschen zu, die verstanden, das war keine Methode, das war eine neue Sicht auf das Leben. Ich erinnere mich an den Kongress in Rom, wo Lehrer aus allen Kontinenten anreisten, um zu sehen, wie Kinder ohne Zwang lernen konnten. Manche weinten, andere schrieben fieberhaft mit. Es war, als hätte die Welt plötzlich erkannt, dass Erziehung nicht Befehl, sondern Begleitung sein kann. In Amerika nahm mich Präsident Wilsons Tochter unter ihre Schirmherrschaft. Henry Ford lud mich in seine Schulen ein. Alexander Graham Bell, der Erfinder des Telefons, wurde Präsident der Montessori-Gesellschaft in den Vereinigten Staaten. Ich war überrascht, ja, aber auch stolz. Eine Frau aus Italien, die ohne Macht, ohne Amt, ohne Partei sprach und doch gehört wurde. Ich gründete Ausbildungszentren, bildete Lehrerinnen aus, übersetzte meine Schriften in viele Sprachen. Überall entstanden Montessori-Schulen, in London, Barcelona, Chicago, Bombay. Ich sah, wie meine Ideen sich verwandelten, angepasst an andere Kulturen, andere Religionen, andere Kinder. Aber der Kern blieb gleich. Freiheit in Grenzen, Lernen mit allen Sinnen, Achtung vor der Persönlichkeit des Kindes. Dann kam der Krieg. Der Erste Weltkrieg veränderte alles. Europa war ein Kontinent der Angst. Schulen wurden geschlossen, Kinder flohen, Eltern starben. Ich kehrte nach Italien zurück, enttäuscht, traurig. Aber entschlossener denn je. Denn ich wusste, wenn Menschen als Kinder gelernt hätten, einander zu verstehen, wäre dieser Krieg vielleicht nie geschehen. Ich schrieb weiter, ich lehrte, ich forderte Bildung für Frieden. Meine Stimme wurde leiser, aber klarer. Ich sprach nicht mehr nur über Pädagogik, ich sprach über Menschlichkeit. In dieser Zeit reift in mir ein neuer Gedanke. Der Lehrer darf nicht nur Wissen vermitteln, er muss Charakter bilden. Er muss lernen zu beobachten, statt zu befehlen. Er muss dienen, nicht dominieren. Ich war nicht mehr die junge Ärztin aus Rom. Ich war eine Reisende, eine Zeugin, eine Missionarin des Lernens geworden. Und doch war da immer ein leises Heimweh. Nach Italien, nach den ersten Kinderhäusern, nach den Tagen, als alles begann. Ich ahnte nicht, dass ich bald dorthin zurückkehren würde. Und dass meine eigene Heimat mich verraten würde. Die 20er Jahre brachten mir Ruhm und die 30er Jahre brachten mir Schmerz. Ich kehrte nach Italien zurück, voller Hoffnung, meine Arbeit im eigenen Land weiterzuführen. Aber das Italien, das ich vorfand, war nicht mehr dasselbe. Benito Mussolini hatte die Macht übernommen. Faschistische Fahnen wehten über Schulen und Rathäusern. Lehrer mussten den Eid auf den Duce schwören. Er sah in mir zunächst eine nützliche Figur, eine Frau, deren Name das Ansehen der Nation stärken konnte. Er lud mich ein, meine Pädagogik zur nationalen Methode zu machen. Doch ich sagte nein. Meine Pädagogik diente keinem Staat. Sie gehörte den Kindern, nicht der Macht. Freiheit war ihr Herz. Und Freiheit verträgt keine Uniform. Anfangs versuchte ich noch im Verborgenen weiterzuarbeiten, aber bald wurde klar, der Faschismus wollte Gehorsam, keine Freiheit. Er wollte Befehl, nicht Erkenntnis, und so schloss man meine Schulen, löste meine Lehrervereinigungen auf, strich meinen Namen aus den Lehrplänen. Ich musste gehen. Es war das Jahr 1929, als ich Italien verließ, mit meinem Sohn Mario an meiner Seite. Wir gingen nach Spanien, dann in die Niederlande. Dort fanden wir Zuflucht, Arbeit, Freunde. Ich begann erneut, von vorne. In Amsterdam gründete ich das International Montessori Center, ein Ort, an dem Lehrerinnen aus aller Welt ausgebildet wurden. Wir arbeiteten, übersetzten, experimentierten, Ich fühlte mich wieder frei und zugleich entwurzelt. Denn ich liebte Italien und ich hasste, was daraus geworden war. In dieser Zeit schrieb ich eines meiner wichtigsten Werke, Der absorbierende Geist. Darin beschrieb ich, wie Kinder unbewusst Wissen aufsaugen, wie Schwämme, wie kleine Wissenschaftler. Ich wollte zeigen, dass Erziehung kein Kampf, sondern ein Prozess der Liebe ist. Aber während ich schrieb, bereitete sich Europa auf einen Neufahrt Neuk vom Widigi Isosophob Normit Sausen, Krieg Förderndorf, Fahnen, Parolen, Hass. Es begann wieder. Ich sah, wie sich die Geschichte wiederholte. Und diesmal war ich alt genug, um zu wissen, wohin das führen würde. Als der spanische Bürgerkrieg ausbrach, mussten wir erneut fliehen. Und als sich der Zweite Weltkrieg ankündigte, war klar. Auch die Niederlande würden nicht sicher bleiben. Ich hatte die Freiheit gelehrt. Und nun raubte mir die Welt sie immer wieder. Doch ich gab nicht auf. Ich schrieb, ich lehrte, ich sprach. Denn ich wusste, jede Idee, die überlebt, ist stärker als jede Armee. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, war ich bereits über 70 Jahre alt. Ich hatte gehofft, meinen Lebensabend in Ruhe zu verbringen. Stattdessen fand ich mich wieder auf der Flucht. Diesmal führte mich mein Weg weit weg von Europa, nach Indien. Die britische Regierung, die damals über Indien herrschte, sah in mir keine Bedrohung, sondern eine Verbündete. Ich wurde eingeladen, meine Methode dort zu lehren, und so begann eines der erstaunlichsten Kapitel meines Lebens. Ich, eine alte Italienerin, unterrichtete Lehrerinnen in Madras, Bombay, Lahore, in einem Land, das selbst um seine Freiheit rang. Als Italien in den Krieg eintrat, wurde ich zur feindlichen Ausländerin erklärt und unter Hausarrest gestellt. Aber die Inder behandelten mich mit Respekt. Sie verstanden, was ich wollte. Frieden durch Bildung. Und so lehrte ich, trotz allem, weiter. Hunderte indische Lehrerinnen wurden in diesen Jahren ausgebildet. Viele von ihnen trugen meine Pädagogik später in ihre eigenen Länder weiter. Ich arbeitete eng mit meinem Sohn Mario zusammen. Er wurde meine rechte Hand, mein Schüler, mein Erbe. Gemeinsam entwickelten wir die kosmische Erziehung, eine Philosophie, die den Kindern zeigen sollte, wie alles im Universum miteinander verbunden ist. Natur, Mensch, Geschichte, Verantwortung. Nach dem Krieg kehrte ich nach Europa zurück. Ich war alt, aber mein Geist war wach. In den Niederlanden fand ich wieder eine Heimat. Ruhig, geordnet, freundlich. Dort schrieb ich meine letzten Bücher, hielt Vorträge und empfing Besucher aus der ganzen Welt. Ich sprach nun nicht mehr nur über Pädagogik. Ich sprach über Frieden. Ich glaubte, nein, ich wusste, dass wahre Bildung den Krieg unmöglich machen kann. Denn wer als Kind lernt, sich selbst und andere zu respektieren, lernt auch, die Welt zu bewahren. Im Jahr 1949 wurde ich für den Friedensnobelpreis nominiert. Dreimal. Ich erhielt ihn nie, aber das störte mich nicht. Denn ich hatte längst gesehen, dass meine Arbeit lebte. In Schulen, in Kinderhäusern, in den Herzen derer, die verstanden hatten, dass Freiheit und Disziplin kein Widerspruch sind. Am 6. Mai 1952 starb ich in Noordwijk aan Zee, an der niederländischen Küste. Ich war 81 Jahre alt. Draußen rauschte das Meer, leise und beständig. Und ich dachte, das ist es. Das Leben ist ein Kreislauf. Lernen, lieben, weitergeben. Heute, viele Jahrzehnte später, tragen Kinder auf der ganzen Welt meinen Namen in ihren Schulen. Sie lernen in Räumen, die ich nie betreten habe, mit Lehrern, die ich nie kannte und doch nach einem Prinzip, das ich immer glaubte. Das Kind ist der Baumeister des Menschen. Ich hinterließ keine Denkmäler, keine Orden, keine Paläste, nur offene Türen. In Klassenzimmern, in Köpfen, in Herzen. Und wenn ich heute noch etwas sagen könnte, dann dies. Hilf mir, es selbst zu tun. Das war alles, was ich je wollte. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.